Ich liebe Sternenhimmel. Wir hatten ja gerade einen im Text. Ich liebe das nachts, wenn es dunkel ist und man Sterne sehen kann, da so hoch zu gucken. Oh, ich finde es wunderschön, diese Tiefe, diese Dunkelheit und dann davor diese kleinen funkelnden Pünktchen, die zum Teil ja auch dann noch Bilder ergeben und irgendwelche Figuren. Ich habe gelesen, wenn die Bedingungen günstig sind, dann können wir mit bloßem Auge mehrere tausend Sterne wahrnehmen. Dann ist nochmal ein Unterschied, ob man hier in der Stadt hochguckt oder ich weiß nicht, wer schon mal auf dem Land war oder in einem Land, gar in Afrika. So ein afrikanischer Sternenhimmel ist echt nochmal was anderes. Da fühlt man sich einfach klein und ich werde da sehr ehrfürchtig und ruhig und genieße das und liebe das sehr. Wir denken gleich noch mehr über Sternenhimmel nach. Jule hat schon erwähnt, wir sind gerade in dieser Predigtreihe, wo wir nochmal gucken, was bedeutet das, dass wir eine Kirche für die Stadt sein wollen, also in unserem Fall Kirche für Potsdam. Wir haben uns als erstes vor 2 Wochen die erste christliche Kirche angeguckt in Jerusalem und was es für sie bedeutet hat, Teil der Stadt zu sein, also Teil von Jerusalem. Letzte Woche ging es dann darum, aber diese Stadt ist nicht alles. Also so sehr wir unsere Stadt lieben wollen und sie durch unser Hiersein segnen wollen, sollten wir unser Herz nicht zu sehr an sie hängen, weil sie vergänglich ist, wie alles hier auf der Welt. Und wenn du mit Jesus lebst, dann hast du dein Bürgerrecht und deinen Platz auch bei Gott in seiner neuen Welt, in seiner neuen Stadt, Himmelsstadt, wie die Bibel sie auch beschreibt. Und dann wohnen unsere Herzen irgendwie auch schon ein Stück da. Heute und nächste Woche hängen wieder thematisch sehr eng zusammen. Und die werden wir in einer ziemlichen Spannung verbringen. Heute wird es erstmal herausfordernd. Nicht alles in unserer Stadt ist automatisch gut. Und wie wollen wir uns dazu verhalten als Kirche? Nächste Woche wird es dann wieder schöner. Da geht es dann darum, nicht alles in unserer Stadt ist auch automatisch schlecht. Und was das bedeutet? Einfache Titel, aber man muss ja irgendwie, kann ja nicht zu komplizierte Titel wählen, muss ja auch ein bisschen reißerisch sein. Ja, ich habe mich auch wie Jule gefragt, wie du Potsdam siehst oder deine Stadt, in der du wohnst oder vielleicht wohnst du im Umland. Es wird auch ein bisschen davon abhängen, denke ich, wo du wohnst oder auch wie deine Persönlichkeit ist, ob du so ein Optimist bist und ach, ist auch alles schick hier, wie zufrieden du mit deiner Wohnsituation bist. Das wird sicher alles beeinflussen, wie dein Blick auf Potsdam ist. Die meisten würden ja sagen, dass Potsdam eine sehr schöne Stadt ist. Viele würden auch sagen, dass sie gerne hier wohnen. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen auch, was schwierig ist an Potsdam, ist erstmal überhaupt herzuziehen, eben wegen dem Wohnungsmarkt, weil es einfach schwierig ist. Auch der Verkehr in der Innenstadt ist anstrengend. Wenn man ein Auto hat, ihr werdet das kennen und ein Lied davon singen können. Und andere so Problemkinder, nenne ich sie mal, von Potsdam, sind ja typischerweise die Mitte, über die viel diskutiert wird. Die Garnisonkirche, brauchen wir gar nicht anfangen. Und auch der große Unterschied zwischen manchen sehr schönen und heilwirkenden Stadtteilen und anderen Stadtteilen, die nicht so schön und heil wirken. Wir schauen uns jedenfalls in den folgenden Minuten das Bild an, was wir im Text haben, weil es uns einiges darüber zeigen kann, wie Gott unsere Stadt sieht und was das für unsere Rolle in ihr bedeutet, den Nachthimmel und die Sterne. Wir fangen an mit dem Nachthimmel. Ich habe vorhin über die Schönheit des Nachthimmels gesprochen. Die Sache ist ja aber, ist denn die Dunkelheit an sich das Schöne? Wenn jetzt keine Sterne da wären oder wenn man so nicht vom Restlicht der Erde noch die Wolkenumrisse manchmal sehen könnte, dann wäre ein Nachthimmel einfach ziemlich schwarz, ziemlich dunkel, man sähe gar nichts. Ohne Licht an diesem Himmel, und wir nehmen jetzt mal diesen vorindustriellen Himmel, wo die Lichtverschmutzung noch nicht so hoch war, da ist so ein Himmel, so ein Nachthimmel, einfach eine schwarze Dunkelheit und verliert ziemlich schnell an Zauber. Ist eher trostlos. Und zauberhaft soll der Nachthimmel in diesem Text ja auch gar nicht sein, in Paulus Bild. Denn wir haben ja diese 2 Parallelen im Text, ihr dürft gerne wieder reingucken. Wir haben einmal diese Kinder Gottes in einer verdorbenen und heillosen Welt. Das gucken wir uns gleich an. Sind wie Sterne an einem Nachthimmel. Das heißt, der Nachthimmel hat hier eher eine schwierige Rolle. Erstmal spricht ja Paulus hier eigentlich gar nicht von einer Stadt, sondern von der ganzen Welt. Können wir das dann so einfach auf eine Stadt übertragen? Es gilt auf jeden Fall, worüber wir reden, für alle Orte auf der Welt. Aber das Spannende an Städten ist, ich weiß gar nicht, ob Tim das letzte Woche auch gesagt hat, dass in Städten sich das Menschsein quasi intensiviert. hier ist einfach mehr von allem. Zuerst einmal einfach Menschen, es gibt mehr Menschen und damit auch mehr Gutes, was sie zusammen hervorbringen. Mehr Kreativität, mehr sich gegenseitig inspirieren. Und Wissen und Kompetenz zusammenbringen können. Das wird alles in der Stadt intensiver. Genauso aber auch mehr Schlechtes, das sich potenziert, weil mehr Menschen eng zusammen wohnen, sich gegenseitig ärgern und sich auch gegenseitig leichter herunterziehen können und so auch mehr Schlechtes hervorbringen. Deswegen gibt es sowas wie Problemviertel und Angsträume, sogenannte, in Städten. Das heißt, alles, was man generell über Menschen sagen kann, gilt vermutlich erst recht für Menschen in Städten. So, wir gucken uns dieses Verdorben und Heillos an. Was hat es damit auf sich? Ich finde, das klingt ja erstmal sehr düster und so verdammend nach dem Urteil von so einem richtig schlecht gelaunten, verbitterten und weltfeindlichen Menschen. Der Rest der Bibel zeigt uns aber, dass weder Paulus noch Gott der Menschheit gegenüber feindlich oder verbittert gegenüberstehen. Und deshalb lade ich euch ein, euch nicht von diesen Worten abstoßen zu lassen, sondern dran zu bleiben und mit mir zu gucken, wie die tatsächlich wichtig und sogar liebevoll sein können. Auch wenn es nicht so klingt. Ich nehme an, dass egal, wo du in Potsdam oder sonst wo wohnst, dass jetzt nicht dein hauptsächliches ständiges Gefühl ist, dass alles um dich herum verdorben und heillos ist. Ich denke mal, das ist nicht so dein Hauptgefühl, sonst würdest du da wahrscheinlich nicht mehr wohnen. Jetzt haben verschiedene Bibelübersetzungen unterschiedliche deutsche Worte gewählt, um diese zwei ja ursprünglich altgriechischen Worte zu übersetzen. Das erste, verdorben, das würde man wörtlich mit verdreht übersetzen. Man kann das sowohl gegenständlich als auch geistlich verstehen. Irgendwie krumm, verdreht, verkehrt, falsch ausgerichtet einfach. Und dann gibt es auch das heillos, das ist wörtlich vom Griechischen her tatsächlich verkehrt, von einem Verb, verkehren, verdrehen. Das heißt, eigentlich sind die beiden Worte sich gar nicht so unähnlich. Und ich habe gedacht, ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man jetzt beide so auseinanderdividiert und einzeln anguckt, sondern ich glaube, das ist eher wie wenn man sagen würde, der Tisch ist er jetzt nicht, der ist so richtig oll und ranzig. Was ist jetzt oll und was ist ranzig, ist, glaube ich, egal. Man versteht, was gemeint ist. Es ist so zusammen ein Bild. Auf jeden Fall stimmt da was nicht. Da ist was ziemlich nicht in Ordnung und das soll das bedeuten. Diese Bezeichnung übrigens für die Menschheit zu benutzen, dieses verdorben, verkehrt, verdreht, das hat Jesus zuerst benutzt. Also Paulus hat das sich hier nicht ausgedacht, sondern Jesus hat das zuerst auch schon mal gesagt. Also was meinen die damit? Mir ist aufgefallen, verkehrt und verdreht, das ist ja eine Sache der Orientierung. Und wisst ihr, was Jesus gepredigt hat, als er rumgezogen ist in zig Städten und gelehrt hat in den Synagogen? Er hat hauptsächlich gepredigt, kehrt um. Denn das Himmelreich ist nahe. Kehrt um. Und das heißt wörtlich tatsächlich, dreht euch um, wechselt die Richtung. Wie so ein Navi. Bitte wenden. Drehen Sie, wenn möglich, um. Jesus hat gesagt, diese Welt ist verkehrt und verwirrt. Die Richtung stimmt nicht. Das meinen diese Worte. Da kommt das her. Und wisst ihr, über welchen Bereich oder worüber Jesus auch immer gesprochen hat? Über das Herz der Menschen. Er hat kritisiert, dass viele äußerlich vieles richtig machen wollen und äußerlich sich gut dastehen wollen, sich dabei aber völlig verrennen und ihre innere Ausrichtung auf der Strecke bleibt. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie bekannt vorkommt, dass man sich äußerlich eigentlich ganz gut aufstellt und auch gut funktioniert, aber innerlich nicht. Dass man irgendwie innerlich überall und nirgendwo ist und die Richtung nicht klar ist. Die Juden zu Jesus Zeit, zu denen er viel geredet hat, die hatten das Gefühl, mit ihren Geboten und Vorschriften auf einem guten Weg zu sein. Und trotzdem sagt Jesus ihnen, ihr seid in eine falsche Richtung unterwegs. Und zwar nicht unbedingt mit dem, was ihr tut. Spenden ist ja super. In den Tempel gehen ist ja super. Den Ruhetag einhalten ist super. Die Speisegebote einhalten, super. Aber eure Herzen. Das, was einen Menschen unrein macht, sagt er auch mal, das ist nicht in erster Linie das, was ihr esst, weil das scheidet der Körper wieder aus, sondern das, was in euren Herzen ist. Das heißt, Jesus ging es immer ums Herz. Und er sagt, das ist irgendwie verkehrt, verdreht, da ist etwas verdorben drin tatsächlich. Jesus hat mal gesagt, dass er auch als Arzt gekommen ist. Und ich hatte auf einmal so das Bild vor Augen, wie Jesus so uns anguckt und sagt, Entschuldigung, darf ich mal? In deinem Herzen hat sich da was verdreht. Ich würde das gerne wieder richtig ausrichten. Und hier sehe ich, dass dieses scheinbar harte Urteil tatsächlich etwas sehr Fürsorgliches, Liebevolles hat. Es ist eine wichtige Diagnose. Wenn das so ist, wenn in unserer Stadt und in unseren Herzen etwas verschoben ist, nicht so gesund, wie es sein sollte, dann ist es wichtig und liebevoll, das deutlich zu sagen, denn dann sollte man das wissen. Sonst kann man nichts dagegen tun. Sonst weiß man nicht, dass sich etwas ändern sollte und dann kann es nicht heilen. Und das nicht zu sagen, wäre dann lieblos. Die Diagnose ist also in den Herzen von Menschen und dadurch auch in den Städten und überall ist etwas verdreht. Und das sowohl zu Jesu Lebzeiten als auch circa 60 nach Christus, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat an die Christen in Philippi. Und auch heute noch gilt, würde ich sagen, die größten Probleme unserer Stadt sind nicht die hohen Mietpreise, nicht der Verkehr in der Innenstadt, der Streit um die Mitte, sondern die größten Probleme unserer Stadt sind die falsch abgebogenen Herzen. Und das, was sie in ihrem Umfeld dann bewirken. Deswegen hat Jesus gesagt, kehrt um, ändert die Richtung bitte. Denn so wie diese Stadt und die ganze Welt unterwegs sind, wird das nichts. Die ähneln eher einem ziemlich dunklen Nachthimmel als einem blühenden Planeten. Von dieser Dunkelheit spricht die Bibel an sehr vielen Stellen, weil die Dunkelheit an einem ziemlich frühen Punkt in der Weltgeschichte dazugekommen ist. Und zwar in dem Moment, als zwei Menschenherzen einer Stimme gefolgt sind, die ihnen zugeflüstert hat, das kannst du doch selbst entscheiden. Du hast was Besseres verdient. Gott enthält dir etwas vor. Was er dir gibt, was du im Moment hast, das reicht eigentlich noch nicht. Du kannst ihm nicht so ganz komplett in allem vertrauen. Nimm es lieber selbst in die Hand. Vielleicht kommt dir einer der Gedanken gar nicht so fremd vor, mir jedenfalls nicht. Und in dieser Tradition leben wir seitdem. Unser Auftrag mit der Welt und unseren Städten war, sie zu kultivieren und zu pflegen, unsere Verantwortung für die Natur und füreinander zu übernehmen und einander und der Natur beim Aufblühen zuzusehen. Und das getragen von einer Liebe und von einer Kraft, die wir aus unserer Beziehung mit dem Schöpfer gewinnen. Und zum Teil ist das ja auch passiert. Wir sehen in den Städten den kreativen Reichtum und die Schönheit, was Menschen zusammen gestalten können. Aber tatsächlich finde ich immer durchzogen und gestört von Dingen, die dieser Schönheit ihren Glanz streitig machen. Wo können wir das in Potsdam sehen? Was ist jetzt konkret nachthimmelartig in Potsdam? Und ich rede hier mal bewusst nur von diesem winzig kleinen Ausschnitt Potsdam. Jedem hier ist bewusst, dass man das weltweit noch ganz anders aufziehen könnte. Also Nachthimmel in Potsdam. Ich finde den Kampf gegen die Natur, den sieht man in der Stadt besonders leicht. Wir versuchen, die Natur möglichst zu bändigen. Die soll ja schön aussehen, aber bitte nur da, wo wir das gerne hätten. Wir verschließen Böden mit Teer und Stein und wir ärgern uns, wenn Wurzeln so die Gehwege von unten aufbrechen und wir streuen Salz oder Kies auf den Schnee, damit wir von ihm in unserer Eile auf keinen Fall gebremst werden. Könnte man noch weiter drüber reden. Thema Wohnen hat Jule auch schon angesprochen. Und wir sehen auch, dass Leute immer mehr an die Randstadtteile gedrängt werden, weil die Mieten in der Innenstadt immer weiter wachsen, weil Wohnungen saniert werden, Leute aus den Wohnungen geschmissen werden, die dann teurer vermietet werden hinterher, ihr kennt das. Und in manchen Stadtteilen ergibt sich dadurch so eine super ungesunde Dynamik. Vernachlässigte Häuser, wie auch drin vernachlässigte, oft ungesunde Bewohner. Mich erschreckt es, dass es in Potsdam nicht wenige Kinder gibt, die morgens ohne Frühstück aus dem Haus gehen, weil sie kein Frühstück bekommen. Und in anderen Stadtteilen gibt es wiederum eine Blindheit für die Probleme, weil man sie eben nicht so sieht. Jugendliche von hier haben mir erzählt, dass ziemlich viele Altersgenossen sehr viel Alkohol trinken und dass, wenn sie da nicht mitziehen, sie echt schräg angeguckt werden. Da dachte ich auch, hä, was ist denn da los? Und Alkohol ist, glaube ich, nicht das Einzige, was die da konsumieren. In einem Interview mit einem etwas bekannteren Psychologen habe ich gelesen, dass bestimmte psychische Probleme und Krankheiten in Städten, also dass die Gefahr dafür in Städten deutlich höher ist, zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen, kann man sich auch vorstellen, der Stress in der Stadt. Und dann gab es eine Studie vor ein paar Jahren, die festgestellt hat, über die Hälfte an Haushalten in Potsdam sind Ein-Personen-Haushalte. Das fand ich krass, nee, nicht über die Hälfte, aber knapp die Hälfte. aller Haushalte in Potsdam, Ein-Personen-Haushalte. Einsamkeit ist echt ein Thema und ich finde, wenn man sich das anguckt, macht das Sinn. Eine Stadt ist wohl der Ort, an dem man besonders gut ganz eng mit anderen zusammenleben und sich trotzdem sehr allein fühlen kann. Das könnte man jetzt ewig weitermachen. Dir fallen bestimmt andere dunkle Flecke in Potsdam ein, wenn du so überlegst. Wo gibt es Dunkelheit in Umständen, in Beziehungen und in Menschen selbst, unter der sie leiden? Das alles ist aus Gottes Sicht diese verdrehte und verkehrte oder die heillose Welt und ein ziemlich dunkler Nachthimmel. Weil darüber kann man jetzt hier so distanziert nachdenken und drüber reden, aber das betrifft echte Menschen, vielleicht einige von euch. Vielleicht empfindet ihr das gerade sehr mit oder fühlt euch da selber betroffen. Das kann man nicht leicht wegreden, das ist auch nicht weg, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt. Sondern das ist unser Potsdam, in dem nicht automatisch alles gut ist. Das ist eine Welt, die sich heillos in verschiedene falsche Richtungen vergaloppiert hat. Statt erfüllender Beziehungen erleben wir viel Unsicherheit und Trennung und Einsamkeit. Und statt einen Zusammenarbeiten mit diesen unfassbar faszinierenden Mechanismen der Natur, gibt es da viel Ausbeuten, weil wir unseren Standard nicht runterschrauben wollen. Und statt psychischer und geistlicher Gesundheit, die Gott uns wünscht, gibt es mehr mentale Krankheit, als es Therapieplätze gibt. Also bei allem Wunderschönen, bei allem, was immer noch gut und faszinierend ist, kommen wir nicht drum herum, das festzustellen, dass es diesen Nachthimmel gibt. Und da kommt Jesus als Arzt und sieht sich die Herzen in Potsdam an und sagt, auch unsere Herzen, darf ich da mal bitte ran? Da hat sich was Entscheidendes verschoben. Ich würde das gerne wieder ausrichten. Denn diese Dunkelheit ist vor allem und ursprünglich in den Herzen und wirkt sich dann nach außen aus. Und das klingt ja so dramatisch, ne? Und nach Schwarzmalerei, vielleicht nervt das jemanden. Und ich höre auch im Ohr so innerlich, ach, so schlimm ist es doch nicht, höre ich so Bekannte gerade schon sagen. Das ist jetzt echt so ein typisch negativ religiöser Blick auch auf die Welt, ne? Viele Menschen tun doch auch Gutes. Ja, und ich bin heilfroh, dass das so ist. Aber unser Blick ist auch ehrlich gesagt gefärbt. Wir leben schon eine lange Zeit verhältnismäßig in Deutschland im Frieden und in relativem Wohlstand als Land und in Sicherheit. Für uns ist das leicht zu vergessen, wozu Menschen fähig sind und wie schlimm Umstände sein können. Nach der Zeit des Nationalsozialismus zum Beispiel, da hat niemand an der Dunkelheit im Menschen gezweifelt. Interessanterweise, ich bin auf was gestoßen, da gibt es aktuell Untersuchungen zum sogenannten D-Faktor im Menschen. Und das D steht dabei für dark, Englisch für dunkel. Es gibt Untersuchungen zu einem Dunkelheitsfaktor in uns. Und die haben sogar einen Selbsttest entwickelt. Dabei geht es um Eigenschaften, die so gesellschaftlich insgesamt als negativ betrachtet werden. Also zum Beispiel Egoismus, Gier, Narzissmus, Ansprüchlichkeit, Selbstbezogenheit, Gehässigkeit. Was denkst du, wie würdest du abschneiden? Wer war schon mal egoistisch? Ihr müsst nicht die Hand heben. Wer war schon mal gieriger, als man es gerne zugeben würde? Wer war schon mal gehässig? Ich habe den Selbsttest noch nicht fertig gemacht. Ich habe ihn angefangen. Wen das interessiert, dem kann ich den Link gerne weiterleiten. Dieser Test ist jetzt sicherlich der Teil der Studie, den man am meisten hinterfragen könnte und ist auch nicht der Kern der Studie. Und die Studie hat natürlich auch einen etwas anderen Blick auf das Ganze als die Bibel. Aber ich fand es super interessant, dass sie sich mit diesem menschlichen D-Faktor, quasi dem Nachthimmelpotenzial in uns beschäftigt. Weil sie zeigt, dass dieses Böse im Menschen als Phänomen anscheinend sogar empirisch wahrnehmbar ist. Man kann es untersuchen und beschreiben und versuchen es zu erklären. Jetzt macht die Bibel hier im Text ja diese Unterscheidung. Es gibt die Kinder Gottes und ihre Mitmenschen, Sterne und den Nachthimmel. Ihr, die Christen, die Paulus da anschreibt, die werden verglichen mit den Sternen und die Menschen drumherum mit dem Nachthimmel, also der Dunkelheit. Vielleicht fühlst du dich davon gerade angegriffen, weil du dich nicht als Christ bezeichnest und hier gerade zum Nachthimmel gerechnet wirst. Kann ich gut verstehen, wenn dir das nicht gefällt. Ich bitte dich trotzdem noch nicht auszusteigen, sondern mir noch ein Stück zu folgen. Denn es geht nicht darum, dass jeder, der nicht mit Jesus lebt, ein grundböser Mensch ist und wegen ihm oder ihr Potsdam verdorben und heillos ist. Es geht um eine geistliche Dunkelheit, die, vielleicht kann man das so sagen, in verschiedenen Herzen und Menschengruppen, in verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich viel Raum hat und sich unterschiedlich auswirkt. Viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, tragen zum Wohl der Stadt bei. Und viele Christen, die mit Jesus leben, tun das noch nicht so aktiv. Aber die Bibel ist da tatsächlich sehr klar. Ohne Gott leben wir auf gewisse Weise im Dunkeln und tragen Dunkles in uns. Ich selbst habe das so empfunden. Bevor ich mein Herz und mein Leben Gott gegeben habe, würde ich im Rückblick sagen, habe ich auf gewisse Weise im Dunkeln gelebt und habe viel unerlöstes Dunkles in mir gehabt. In meiner Erinnerung liegt da wie so ein schwerer Schleier auf mir oder so wie so eine dunkle Wolke, um mal in so einem himmlischen Himmelsbild zu bleiben. Und in jedem Bereich meines Herzens und meines Lebens heute, in den ich Gott nicht reinlasse, da ist mehr Dunkelheit, als mir lieb ist. Diesen Unterschied sehe ich erst heute, den habe ich damals nicht wahrgenommen. Ich wusste ja nicht, dass was anders geht. Das war normal für mich, das nehme ich erst heute wahr. Ich erzähle richtig gerne darüber, was jetzt anders und was heute heller ist. Dazu fehlt mir jetzt die Zeit. Wen das interessiert, mit dem kann ich gerne darüber wann anders reden. Was machen wir jetzt damit? Wenn da wirklich so viel Böses und so viel Dunkles ist in den Herzen und in unseren Städten, was passiert denn jetzt damit? Und wie kommen die Sterne an den Himmel? Wie können sie leuchten? Und was heißt das? Wir gucken uns jetzt also die Sterne an. Paulus schreibt, wenn Christen als Kinder Gottes in ihrer Umgebung vorbildlich leben, dann leuchten sie wie Sterne am dunklen Nachthimmel. Ich glaube, mit diesem Vers macht Paulus sich eventuell gleich nochmal bei allen unbeliebt. Erstens bei den Christen durch einen überfordernden Anspruch, vorbildlich zu leben und tadellos sogar. Und zweitens bei allen, die sich nicht als Christen bezeichnen, weil es ziemlich arrogant klingt zu sagen, dass Christen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Bild, das viele von Christen haben, dass sie da so ein bisschen überheblich sind und sich für bessere Menschen halten. Zuerstens, lasst uns kurz noch mal reinschauen, was Paulus zu den Christen sagt. In Vers 14, schaut ruhig noch mal mit rein. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen und so weiter. Dass er schreibt, verbannt alle Unzufriedenheit und Streitsucht, bedeutet ja, es gab Unzufriedenheit und Streitsucht unter diesen Christen. Und das ist doch schon mal tröstlich, oder? Wer von euch jetzt gerade schon im Voraus sauer war über diesen unrealistischen Anspruch und den Druck, auch die Christen damals waren nicht perfekt. Überhaupt, alle Ideen und alle Inhalte der Bibel sind in einem absolut menschlichen und realen Kontext entstanden, nicht weit weg irgendwo in einem stillen Kämmerlein, sondern mit ganz normalen, unperfekten Menschen vor Augen, in ganz praktische Umstände hinein und in Situationen, wo klar war, Menschen sind nicht perfekt. Und das finde ich so tröstlich. Und dann gibt es noch Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott lässt uns mit so einem Anspruch nie allein. Er ist unser Papa im Himmel. Und wisst ihr, wie sehr ein guter Papa will, dass es seinen Kindern gut geht und dass die ein gutes Leben führen können? Dieser Gott, der auch ein sehr, sehr, sehr guter Vater ist, der gibt uns nicht nur Aufträge und lässt uns dann allein damit, sondern der rüstet uns aus mit allem, was wir dazu brauchen. Zum Beispiel seinen Geist in uns. Das ist ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das könnt ihr nachlesen in 2. Timotheus 1, Vers 7. Dann zweitens, zu der arroganten Vorstellung, Christen würden wie Sterne leuchten. Warum können Christen denn leuchten? Was ist das für eine Art von Licht? Der Text sagt, weil sie als Kinder Gottes leben. Und wie wird man ein Kind Gottes, also ein Christ? Jedenfalls nicht, indem man ein guter Mensch ist. Jeder Christ, der bei klarem Verstand ist, weiß, dass er keinen Deut besser ist als irgendwer auf der Welt. Man wird nicht Christ, weil man denkt, dass man besser wäre als irgendwer anders. Man wird Christ, weil man verstanden hat, dass man es nicht ist, sondern dass man ganz schön viel Dunkelheit in sich trägt und Hilfe braucht. Man wird ein Kind Gottes, weil Gott uns als seine Kinder annimmt, wenn wir seinem Sohn glauben, Jesus, dass er gut genug für uns alle ist und dass er den Preis für unsere Dunkelheit bezahlt hat. Und zwar mit seinem Leben, mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung. Und dann können Christen leuchten. Vor Freude, mit Jesus in sich und mit seinem Geist im Herzen, das leuchtet. Und das verändert auch Menschen nach und nach. Und das intensiviert sich über die Zeit. Das heißt, hier gibt es überhaupt gar keinen Grund für Christen, stolz zu sein oder überheblich zu sein. Christen tragen genau das gleiche Potenzial in sich zu Egoismus, zu Geiz und Neid und allem anderen. Aber was Christen ebenfalls in sich tragen, ist dieser Geist Gottes und eine neue Identität. Gottes adoptierte, zu sich hingeliebte Kinder, teuer erkauft durch den Tod von Jesus am Kreuz. Es gibt diese Liedzeile, die ich liebe. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Dieses Sternesein ist kein überhebliches, romantisiertes, religiöses Gerede. Es ist ein teuer erkauftes Geschenk, auf das wir kein Recht haben, sondern das wir aus Gnade bekommen haben. Und es ist ein Geschenk, das jeder bekommt, der erkennt, dass er oder sie selbst mehr Dunkelheit in sich selbst trägt, als er oder sie tragen kann oder möchte. Und wenn dir das so geht, dann überleg mal, ob du diesen Jesus vielleicht besser kennenlernen möchtest, der das Licht in Person ist und der es liebt, es hell zu machen in Herzen und in Umständen, damit es immer, immer heller wird. Denn das ist der Unterschied. Jesus macht diesen Unterschied. Er macht es hell und deswegen können Christen leuchten. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Wie geht man als Sterne denn mit dieser Dunkelheit von vorhin um? Und was hat es mit dem Leuchten praktisch auf sich? Also erstens, wie gehen wir als mittendrin mit dem in Potsdam um, was nicht gut ist, was Menschen innerlich oder äußerlich schadet und sie von Gott wegzieht? Man könnte jetzt ja sagen, man hält sich einfach möglichst fern, sich so schützen quasi. Und diesen Ansatz haben Christen sehr häufig gewählt in der Geschichte. Und an diesem Schützengedanken an sich ist auch nicht unbedingt was verkehrt. Aber um es kurz zu machen, das ist nicht, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus war mittendrin, da wo Not war, körperliche und geistliche und soziale Not. Weil er sieht ja nicht nur die Dunkelheit, sondern er sieht die Menschen dahinter. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er sich quasi selber kopfüber in diese Nachthimmel reingestürzt hat. Unsere Kirche trägt ihren Namen nicht umsonst. Mittendrin ist, wie wir sein wollen. Wie Jesus mittendrin in der Stadt. Bei dem, was wir tun und wo wir sind und leben, wie wir unseren Glauben leben. Mittendrin, bei und trotz allem, was auch nicht gut ist in dieser Stadt. Ich glaube, dafür sind einfach zwei Dinge wichtig und hilfreich, wenn du als Christ Umgang mit diesem Nachthimmel oder wissen willst, was für ein Umgang damit gut ist. Erstens, als einer meiner Lieblingsverse aktuell, in Sprüche 4, Vers 23, da steht, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles achte auf dein Herz. Sei als Kind Gottes wachsam, was dich prägt und in welche Richtung. Achte auf dein Herz, das, wie Tim letzte Woche schon gesagt hat, eigentlich schon bei Gott im Himmel so ein Stück wohnt. Häng es nicht zu sehr an die Dinge hier. Sei mittendrin und behüte dabei dein Herz. Mach einfach immer mal wieder so ein Herz-Check-up. Wo ist mein Herz gerade? Was ist mir gerade besonders wichtig? Woran hänge ich gerade mit meinem Herzen? Wohin zieht es mich? Und geht es mir damit geistlich gut? Und zweitens ist was Ähnliches, aber ist nochmal ein anderer Aspekt, glaube ich, in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, das steht, sondern prüft alles und was gut ist, das nehmt an. Direkt danach steht übrigens, das Böse meidet in jeder Gestalt. Aber das ist wie so eine Strategie. Prüf einfach allem, bei allem, was dir begegnet, was du ansiehst, was du hörst, was du liest, ist das gut? Will ich, dass es mich beeinflusst? Soll das meine Gedanken füllen? Oder ist es vielleicht zu dunkel? Was ist Gott ähnlich? Was passt zu ihm? Was zieht mich näher zu ihm hin? Dann mehr davon. Und wenn ich merke, es zieht mich langsam weg von Gott, dann lasst es uns bitte lassen. Da gibt es jetzt keinen Maßstab, der für alle gilt. Da muss jeder mit seinem Herz und mit Gott gucken. Es gibt ein paar Maßstäbe, auf jeden Fall. Aber bei ganz vielen konkreten Sachen muss da einfach jeder auf sein Herz achten und es prüfen für sich. Und dafür haben wir auch Gottes Geist in uns, der uns dabei hilft. So viel kurz zu dem gesunden Umgang als Sterne mit diesem Nachthimmel. Jetzt die zweite Frage, was hat dieses Leuchten, was hat es damit praktisch auf sich? Also zuerst mal, wenn du mit Jesus lebst und ihm nachfolgst, dann leuchtest du. Dann ist das nicht, was du erst aus dir rausquetschen musst, sondern dann leuchtest du. Wenn dein Herz bei Jesus ist, dann ist Gottes Geist in dir und strahlt aus dir heraus. Und das ist wahrnehmbar für andere. Geistlich und an deiner Art, an deiner Haltung, an dem, was du tust oder was du nicht tust. Und ich finde, eine Idee bekommen wir auch, was als Stern leuchten heißt, wenn wir uns die Eigenschaften von Licht angucken oder wofür Licht so steht. Licht ist hell, es ist oft warm und auch heilsam. Es bedeutet Hoffnung, wenn wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Wenn man mal etwas Licht ins Dunkel bringt, dann erklärt man was oder bringt Klarheit in eine Sache. Wenn etwas ans Licht kommt, dann ist es oft richtig unangenehm, aber wichtig. Genauso wie wenn man jemanden oder etwas plötzlich im richtigen Licht sieht. Unangenehm, aber wichtig. Und das finde ich schon hilfreich. Bei dem, wie wir als Gemeinschaft hier in Potsdam leben, wünschen wir uns, dass es mehr Hoffnung und Klarheit in Potsdam gibt, weil wir hier sind. Wir hoffen, dass ungute Dinge ans Licht kommen und geklärt werden können. Wir beten, dass durch unser Hiersein und unsere Gemeinschaft mehr Wärme und Hoffnung in die Stadt kommt, als wenn mittendrin nicht da wäre. Gott sei Dank dürfen wir einiges davon immer wieder erleben, in aller Unperfektheit, die wir dabei mitbringen. Aber lasst uns danach weiter streben. Lasst uns einander dazu motivieren und offen dafür sein, einander immer wieder auf dunkle Flecke hinzuweisen. Einander als Einzelne, uns als Gemeinschaft. Wir leuchten als mittendrin auch wegen euch, die ihr in euren Berufen und in eurem alltäglichen Umfeld strahlt. Mit Gottes Liebe, mit seiner Hoffnung, mit seiner Klarheit. Ihr leuchtet. Dabei ist Leuchten nicht immer angenehm. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, weil Leuchten fällt auf. Unser Ziel ist es nicht, möglichst so zu sein wie alle anderen. Möglichst nicht anders zu sein, möglichst normal, so wie alle. Das ist nicht das Ziel. Wenn irgendwo in einem dunklen Raum Licht angeht, dann sieht man das. Unauffällig sein ist nicht unsere Berufung. Was kann Leuchten für dich persönlich bedeuten? Wo ist es irgendwie ein bisschen dunkel in deinem Umfeld oder auch mehr dunkel, wo du etwas von Jesus Licht reinbringen kannst? Ganz praktisch, geistlich. Wo gibt es vielleicht einen Umgang miteinander, in dem du einen Unterschied machen kannst, weil du fair und respektvoll bleibst? Wo gibt es vielleicht Ungerechtigkeit an deinem Arbeitsplatz oder im Studiengang, gegen die du tatsächlich was unternehmen kannst? Wo gibt es vielleicht eine Kultur des Nörgelns und des Schlechtredens, bei der du dich raushältst und dagegen hältst, mit lautem Dankbarsein und über das Gute reden? Ich bin sicher, dir fallen selber noch mehr Aspekte ein, wenn du für dich reflektierst. Nachher, in der Zeit nach der Predigt oder auch in eurer Kleingruppenzeit. Ich habe jetzt noch einige direkte Inspirationen von Jesus. Wie Leuchten aussehen kann, Achtung, es wird herausfordernd. Man sagt, behandle andere so, wie sie es verdient haben. Jesus sagt, wenn jemand dich auf die linke Wange schlägt, dann halt ihm die andere hin. Vielleicht hast du schon mal gehört, wie jemand sagt, wenn dich jemand schlecht behandelt, Karma wird ihn schon bestrafen. Irgendwie wird seine Negativität schon auf ihn selbst zurückfallen. Jesus sagt, liebe deine Feinde und bete für sie, segne sie. Man hört oft, setz dich selbst in deinem Leben an die erste Stelle. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich, sei bereit, dich selbst loszulassen, um alles zu gewinnen. Vielleicht kennt ihr den Satz, tu Gutes und rede darüber. Jesus sagt, sei demütig, lass nicht mal deine rechte Hand wissen, wenn die linke etwas Gutes getan hat. Ich habe oft gehört, setz deine Ressourcen, deine Zeit gut für dich ein, damit du das meiste daraus gewinnst. Jesus sagt, setz dich zuerst für Gottes Sache ein, dann wird dir alles andere dazugegeben. Und hört bitte auch das, ja, dir wird alles andere dazugegeben. Es geht nicht darum, uns völlig ausbrennen zu lassen. Aber es ist verrückt. Man sagt, wenn dich jemand um Hilfe bittet, dann hilf ihm. Helfen ist gut. Jesus sagt, wenn dich jemand bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Man hört oft sowas wie, hol das meiste raus aus deinen Finanzen. Jesus sagt, sammelt euch keine Reichtümer auf der Erde, sondern investiert in Himmelsgüter. Weil die sind unvergänglich, die kann auch keiner klauen. Ihr Lieben, wir folgen einem Herrn, der gesagt hat, wer unter euch erfolgreich und wichtig sein will, der soll allen anderen dienen. Ich denke, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass man über jeden dieser Punkte heftig diskutieren könnte. Menschen, die Jesus nachfolgen, leben anders als die, die es nicht tun. Viele Menschen finden ja christliche Werte generell gut, aber viele Aspekte von Jesus' Lehre wirken in dieser Welt verrückt, weil diese Welt vielleicht verrückt ist, etwas verschoben. Das passt nicht ganz zusammen. Und das ist nicht nur, weil wir heute in so einem modernen Zeitalter leben, das war zu Jesus-Zeiten auch schon verrückt. Leuchten fällt auf. Und wenn Sterne nicht auffallen würden, dann wäre der Nachthimmel ziemlich trist. In unserer Stadt ist nicht alles gut. Sie hat ihren realen Nachthimmel, ihre reale Dunkelheit. Aber es gibt auch reales Licht und das heißt Jesus. Ja, Amen, genau. Halleluja, könnte man auch sagen. Wie wollen wir als Kirche mit der Dunkelheit umgehen? Vielleicht mal ein bisschen kitschig, so zu merken. Mit beiden Füßen in der Stadt, mit dem Herzen im Himmel. Mit beiden Füßen in der Stadt, mit dem Herzen im Himmel. Ihr habt jetzt während eines Musikstücks ein bisschen Zeit für euch zum Reflektieren, Nachdenken. Und als Anstoß habe ich zwei Fragen für euch. Wo in deinem Umfeld nimmst du Dunkelheit wahr? Und was würde Jesus Licht verändern, wenn es dort hineinkäme? Wo in deinem Umfeld nimmst du Dunkelheit wahr? Und was würde Jesus Licht verändern, wenn es da hineinkäme? Und wenn du möchtest, bete dafür.